Der wiedergeborene Greif. Er schickte als erstes die Bogenschützen los. Der schwarze Balak befehligte 1000 Bögen. In seiner Jugend hatte John Connington die gleiche Abneigung gegenüber Bogenschützen gehegt wie die meisten Ritter, aber im Exil war er weiser geworden. Auf seine Weise war ein Pfeil genauso tödlich wie ein Schwert. Und für die lange Reise hatte er darauf bestanden, dass der heimatlose Harry Strickland Balaks Truppe in 10 Kompanien zu je 100 Mann aufteilte und jede Kompanie auf ein anderes Schiff verfrachtete. 6 dieser Schiffe waren nahe genug beisammen geblieben und hatten ihre Passagiere an der Küste des Cape Wrath an Land abgesetzt. Die anderen 4 waren zurückgeblieben, würden jedoch noch auftauchen, wie die Volantener ihnen versicherten, doch Greif hielt es für genauso wahrscheinlich, dass sie verloren oder anderswo angelandet waren. So blieben der Kompanie also 600 Bögen. Für dieses Vorhaben erwiesen sich 200 als ausreichend. »Sie werden versuchen, Raben auszuschicken«, hatte er dem schwarzen Balak erklärt. »Passt gut auf den Turm des Maesters auf, hier!« Er zeigte auf die Karte, die er im Lager in den Schlamm gezeichnet hatte. »Schießt jeden Vogel ab, der die Burg verlässt!«
»Das werden wir tun«, antwortete der Sommermensch.
Ein Drittel von Balaks Männern benutzte Armbrüste, ein weiteres Drittel die doppelt geschwungenen Bögen aus Horn und Sehne, wie sie im Osten üblich waren. Besser noch waren die großen Langbögen aus Eibe, wie sie die Bogenschützen in Westeros benutzten. Doch am besten waren die großen Bögen aus Goldherz, die der schwarze Balak sich selbst und seinen 50 Sommermenschen vorbehielt. Nur ein Bogen aus Drachenknochen hatte eine noch größere Reichweite als ein Bogen aus Goldherz. Welchen Bogen sie auch trugen, alle von Balaks Männern hatten scharfe Augen und waren erfahrene Schützen, die ihren Wert in 100 Schlachten, Raubzügen und Gefechten bewiesen hatten. Und am Griffin's Roost stellten sie ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis. Die Burg erhob sich an der Küste des Cape Wrath auf einer hohen Klippe aus dunkelrotem Stein, der an 3 Seiten von der Sturmbucht umtost wurde. Der einzige Zugang wurde von einem Torhaus geschützt, hinter dem der lange, kahle Bergrücken lag, den die Conningtons die Greifenkehle nannten. Sich den Weg durch die Kehle zu erkämpfen, konnte eine blutige Angelegenheit sein, da man auf dem Kamm als Angreifer den Speeren, Steinen und Pfeilen der Verteidiger in den beiden Rundtürmen, die das Haupttor der Burg flankierten, schutzlos ausgeliefert war. Und hatte man dieses Tor erreicht, konnten die Verteidiger drinnen siedendes Öl auf die Angreifer hinuntergießen. Greif erwartete, 100 Mann zu verlieren, vielleicht mehr. Sie verloren 4. Das freie Feld vor dem Tor war der Pflanzenwelt überlassen worden, und so war Franklin Flowers in der Lage, das Dickicht als Deckung zu benutzen und seine Männer bis auf 20 Schritt an das Tor heranzuführen, ehe sie mit dem Rambock unter den Bäumen hervorstürmten, den sie im Lager gebaut hatten. Das Krachen von Holz auf Holz lockte 2 Männer auf die Zinnen, doch die Schützen des schwarzen Balaks hatten sie schon zu Fall gebracht, ehe sie sich auch nur den Schlaf aus den Augen gerieben hatten. Das Tor war, wie sich herausstellte, zwar geschlossen, jedoch nicht verrammelt, es gab schon beim 2. Stoß nach, und Sir Franklins Männer waren schon halb die Kehle hinauf, ehe in der eigentlichen Burg ein Kriegshorn Alarm schlug. Der erste Rabe stieg auf, als die Haken über die Außenmauer flogen, der 2. nur wenige Augenblicke später. Keiner der Vögel hatte auch nur 100 Schritt hinter sich gebracht, ehe er von einem Pfeil vom Himmel geholt wurde. Eine Wache warf einen Eimer mit Öl auf die Männer, die als erste das Tor erreichten, doch da nicht genug Zeit gewesen war, um es zu erhitzen, richtete der Eimer mehr Schaden an als das Öl. Schwerter klirrten bald an einem 30 Stellen auf der Mauer. Die Männer der Goldenen Kompanie kletterten zwischen den Zinnen hindurch und rannten über die Wehrgänge, wobei sie »Ein Greif, ein Greif!« riefen, den uralten Schlachtruf des Hauses Connington, der die Verteidiger noch zusätzlich verwirren musste. Binnen Minuten war die Sache vorüber. Greif ritt auf einem weißen Zelter neben dem heimatlosen Harry Strickland die Kehle hinauf. Als sie sich der Burg näherten, sahen sie einen 3. Raben vom Turm des Maesters davonfliegen,
der jedoch vom schwarzen Balak persönlich vom Himmel geholt wurde.
»Keine Nachrichten mehr«,
erklärte Sir Franklin Flowers im Hof. Als nächstes flog der Maester selbst aus dem Turm. So wie er mit den Armen flatterte, hätte man ihn glatt für einen weiteren Vogel halten können. Das war das Ende des Widerstands. Was an Wachen verblieb, streckte die Waffen. Und so schnell gehörte der Griffins Roost wieder ihm. Und John Connington war einmal mehr ein Lord.
»Sir Franklin«, sagte er, »durchsucht den Red Keep und die Küchen und treibt alle zusammen, die ihr findet. Marlow, ihr macht das Gleiche im Turm des Maesters und der Waffenkammer. Sir Brendel, die Ställe, die Septe und die Unterkünfte. Bringt alle in den Hof und versucht, niemanden zu töten, der nicht unbedingt sterben will. Wir wollen die Sturmlande für uns gewinnen, und mit einem Gemetzel wird uns das nicht gelingen. Schaut auf jeden Fall auch unter dem Altar der Mutter nach. Da gibt es eine Geheimtreppe, die zu einem verborgenen Schlupfloch führt. Und eine weitere unter dem Nordwestturm, die direkt hinunter zum Meer führt. Niemand darf entkommen.«
»Niemand wird entkommen, Mylord«, versprach Franklin Flowers.
Connington schaute ihn hinterher, dann winkte er den Halbmeister zu sich.
»Haldon, ihr übernehmt den Rabenschlag. Ich habe vor, heute Abend Botschaften zu versenden.«
»Hoffentlich haben sie uns noch ein paar Raben übrig gelassen.«
Sogar der heimatlose Harry war beeindruckt, wie schnell sie gesiegt hatten.
»Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach sein würde«, sagte der Generalhauptmann, während sie in die große Halle gingen, um sich den geschnitzten und vergoldeten Greifensitz anzuschauen, von dem aus 50 Generationen von Conningtons regiert hatten.
»Es wird schwieriger werden. Bis jetzt konnten wir sie überraschen. Das wird nicht ewig so bleiben, selbst dann nicht, wenn der schwarze Balak alle Raben im Reich abschießt.«
Strickland betrachtete die verblichenen Wandteppiche, die Bogenfenster mit Myriaden karoförmiger Scheiben aus rotem und weißem Glas, die Gestelle für Speere und Schwerter und Streithämmer.
»Sollen sie nur kommen! Diese Burg kann man gegen eine 20-fache Übermacht verteidigen, solange wir ausreichend Vorräte haben. Und ihr sagt, man könnte übers Meer herein und hinaus?
Unten. Eine Höhle, die unter den Klippen verborgen ist und die man nur bei Ebbe sieht.« Aber Connington hatte nicht die Absicht, sie kommen zu lassen. Der Griffins Roost war stark, aber klein, und solange sie hier saßen, würden sie ebenfalls klein erscheinen. Doch ganz in der Nähe gab es eine weitere Burg, die sehr viel größer und noch dazu uneinnehmbar war.
»Wenn wir die erobern, wird das Reich beben.«
»Ihr müsst mich entschuldigen, Generalhauptmann. Mein hoher Vater ist unter der Septe bestattet, und es sind schon zu viele Jahre vergangen, seit ich zuletzt für ihn gebetet habe.«
»Gewiss, Mylord.«
Doch nachdem sie sich getrennt hatten, ging John Connington nicht in die Septe. Stattdessen lenkte er seine Schritte hinauf zum Dach des Ostturms, dem höchsten im Griffins Roost. Während er hinaufstieg, erinnerte er sich an frühere Aufstiege, 100-mal mit seinem hohen Vater, der gern vom Turm aus über die Wälder und die Klippen und das Meer blickte und sich dabei dem Gedanken hingab, dass alles, was er sah, dem Hause Connington gehörte, und an einmal, nur ein einziges Mal, mit Rhaegar Targaryen. Prinz Rhaegar war aus Dorne zurückgekehrt und er und seine Begleiter hatten 2 Wochen hier verbracht.
Damals war er so jung gewesen, und ich war sogar noch jünger. Wir beide waren Knaben.
Beim Willkommensfest hatte der Prinz seine Harfe mit den Silbersaiten aufgenommen und für sie gespielt.
»Ein Lied von Liebe und Verhängnis«,
erinnerte sich John Connington.
Und jede Frau in der Halle hat geweint, als er die Harfe ablegte.
Die Männer natürlich nicht. Insbesondere nicht sein Vater, dessen ganze Liebe dem Land galt. Lord Armand Connington hatte den ganzen Abend versucht, den Prinzen in dem Streit mit Lord Morrigan auf seine Seite zu ziehen. So fest, wie die Tür zum Dach des Turms klemmte, hatte sie wohl seit Jahren niemand mehr geöffnet. Er musste sich mit der Schulter dagegen lehnen, um sie aufzudrücken. Aber als John Connington auf den hohen Wehrgang hinaustrat, war der Ausblick genauso berauschend wie in seiner Erinnerung. Die Klippe mit ihren windversehrten Felsen und zerklüfteten Spitzen, das Meer, das unten knurrte und am Fundament der Burg nagte wie ein rastloses Tier, die endlose Weite von Himmel und Wolken, der Wald in seiner herbstlichen Farbenpracht. »Das Land deines Vaters ist wunderschön«, hatte Prinz Rhaegar gesagt, als er genau dort gestanden hatte, wo John jetzt stand. Und der Junge, der er gewesen war, hatte geantwortet, »Eines Tages wird das alles mir gehören.«
Als hätte er damit einen Prinzen beeindrucken können, der Erbe des gesamten Reiches war, vom Arbor bis zur Mauer.
Am Ende hatte der Griffins Roost tatsächlich ihm gehört, wenn auch nur für ein paar kurze Jahre. Von hier aus hatte John Connington das Land regiert, das sich viele Meilen nach Westen, Norden und Süden erstreckt hatte, genau wie sein Vater und seines Vaters Vater vor ihm. Doch sein Vater und der Vater seines Vaters hatten ihr Land nie verloren, er schon.
»Ich bin zu hoch aufgestiegen, habe zu sehr geliebt und zu viel gewagt. Ich habe nach einem Stern gegriffen, das Gleichgewicht verloren und bin gefallen.«
Nach der Schlacht der Glocken, nachdem Aerys Targaryen ihm in einem irren Anfall von Undank und Misstrauen die Titel aberkannt und ihn in die Verbannung geschickt hatte, waren Land und Titel im Besitz des Hauses Connington geblieben und an seinen Vetter Ser Ronald gegangen, den Mann, den John zu seinem Kastellan ernannt hatte, als er nach King's Landing gegangen war, um Prinz Rhaegar aufzuwarten. Robert Baratheon hatte nach dem Krieg die Vernichtung der Greifen vollendet. Vetter Ronald durfte zwar seine Burg und seinen Kopf behalten, doch er verlor seine Lordschaft und war fortan nur noch der Ritter vom Griffin's Roost. 9/10 des Landes wurden ihm genommen und an benachbarte Lords verteilt, die Robert unterstützt hatten. Ronald Connington war schon vor Jahren gestorben. Der gegenwärtige Ritter vom Griffin's Roost, sein Sohn Ser Ronnet, war angeblich irgendwo in den Flusslanden im Krieg. Das war gewiss am besten so. John Connington hatte die Erfahrung gemacht, dass Männer um Dinge kämpfen, die sie als ihr Eigentum betrachten, auch wenn sie durch Diebstahl erworben worden waren. Die Aussicht zur Feier seiner Rückkehr, ein Mitglied der eigenen Familie töten zu müssen, begeisterte ihn nicht. Der Vater des Roten Ronnet hatte allzu rasch Vorteil aus dem Fall seines hohen Vetters gezogen, das stimmte. Doch sein Sohn war zu der Zeit noch ein Kind gewesen. John Connington hasste den verstorbenen Ser Ronald nicht einmal besonders. Die Schuld lag allein bei ihm. Er hatte in seiner Überheblichkeit alles in Stony Sept verloren. Robert Baratheon hatte sich irgendwo in der Stadt versteckt, verwundet und allein. John Connington hatte das gewusst und er hatte zudem gewusst, dass Roberts Kopf auf einem Spieß die Rebellion an Ort und Stelle beendet hätte. Er war jung und voller Stolz gewesen. Wie auch nicht. König Aerys hatte ihn zu seiner Hand ernannt und ihm ein Heer überlassen, und er wollte sich des Vertrauens, das in ihn gesetzt wurde, würdig erweisen. Er wollte sich Rhaegars Liebe verdienen. Er wollte den abtrünnigen Lord mit eigener Hand erschlagen und sich damit für alle Zeiten einen Platz in der Geschichte der sieben Königslande erobern. Und so fiel er über Stony Sept her, schloss die Stadt ein und begann mit der Suche. Seine Ritter gingen von Haus zu Haus, schlugen alle Türen ein, spähten in jeden Keller. Er ließ sogar Männer durch die Abwasserkanäle kriechen, und trotzdem entkam ihm Robert irgendwie. Die Stadtbewohner versteckten ihn. Sie brachten ihn von einem geheimen Unterschlupf zum nächsten und waren den Männern des Königs stets einen Schritt voraus. Ganz Stony Sept war ein Nest von Verrätern. Am Ende hatten sie den Usurpator in einem Bordell versteckt. Was für eine Sorte König war das, der sich hinter den Röcken von Frauen versteckte. Doch während sich die Durchsuchung der Stadt hinzog, stürzten sich Eddard Stark und Hoster Tully mit einem Rebellenheer auf die Stadt. Glocken und Schlacht folgten. Und Robert kam mit der Klinge in der Hand aus seinem Hurenhaus hervor und hätte John beinahe auf den Stufen der alten Septe erschlagen, die dem Ort seinen Namen gegeben hatte. Noch Jahre später redete sich John Connington ein, dass ihn keine Schuld träfe, dass er alles Menschenmögliche getan habe. Seine Soldaten hatten in jedem Loch und jeder Hütte nachgeschaut, hatten mit Gnade und Belohnung gelockt. Er hatte Geiseln genommen und in Krähenkäfigen aufgehängt und geschworen, dass sie so lange weder Essen noch Trinken bekämen, bis man ihm Robert aushändigte. Das alles hatte nicht gereicht.
Selbst Tywin Lannister hätte nicht mehr tun können, hatte er eines Nachts im ersten Jahr seines Exils Blackheart anvertraut.
»Und genau damit liegst du falsch«, hatte Mülltoyn erwidert. »Lord Tywin hätte sich gar nicht mit einer Suche abgegeben. Er hätte die ganze Stadt und jedes lebende Geschöpf darin einfach verbrannt. Männer und Knaben, Säuglinge, edle Ritter und heilige Septone, Schweine und Huren, Ratten und Rebellen, er hätte sie alle miteinander verbrannt. Und wenn das Feuer erloschen und nur noch Asche und Kohle übrig geblieben wäre, hätte er seine Männer auf die Suche nach den Knochen von Robert Baratheon geschickt. Später, wenn Stark und Tully mit ihrem Heer eingetroffen wären, hätte er ihnen Begnadigung angeboten und sie hätten sie angenommen und wäre mit eingezogenem Schwanz nach Hause geschlichen.«
»Er hatte nicht Unrecht«, dachte John Connington und lehnte sich auf die Zinnen seiner Vorfahren. »Ich wollte mir den Ruhm erwerben, Robert im Zweikampf zu erschlagen, und ich wollte nicht als Schlechter in die Geschichte eingehen. Und so ist Robert mir entkommen und hat Rhaegar am Trident niedergestreckt.«
»Ich habe den Vater enttäuscht«, sagte er. »Doch den Sohn werde ich nicht enttäuschen.«
Als Connington wieder herabgestiegen war, hatten seine Männer die Besatzung der Burg und die überlebenden Bewohner im Hof zusammengetrieben. Obwohl Ser Ronnet tatsächlich irgendwo im Norden mit Jaime Lannister unterwegs war, hatten nicht alle Greifen den Griffins Roost verlassen. Unter den Gefangenen befanden sich Ronnets jüngerer Bruder Raimund, seine Schwester Alyne und sein unehelicher Sohn Ronald Sturm, ein wilder, rothaariger Junge. Alle würden gute Geiseln abgeben, falls und wenn der rote Ronne zurückkehren und versuchen sollte, die Burg zurückzuerobern, die sein Vater gestohlen hatte. Connington befahl, sie im Westturm einzusperren und zu bewachen. Das Mädchen begann bei diesen Worten zu weinen, und der Bastard versuchte, den Speermann neben ihm zu beißen.
»Aufhören, alle beide«, fauchte er sie an. »Euch wird nichts geschehen, sofern sich der rote Ronnet nicht wie ein vollkommener Narr aufführt.«
Nur wenige Gefangene hatten schon gedient, als John Connington hier noch Lord gewesen war. Ein grauhaariger Feldwebel, der auf einem Auge blind war, zwei Waschweiber, ein Bursche, der während Roberts Rebellion Stallbursche gewesen war, der Koch, der unglaublich fett geworden war, und der Waffenschmied der Burg. Greif hatte sich während der Reise zum ersten Mal seit vielen Jahren den Bart stehen lassen, und zu seiner Überraschung war er überwiegend rot herausgewachsen, obwohl sich hier und da ein wenig Asche im Feuer zeigte. In seinem langen rot-weißen Wappenrock mit den beiden Greifen seines Hauses in entgegengesetzten Farben und miteinander kämpfend sah er aus wie die ältere, ernstere Ausgabe des jungen Lords, der einst Prinz Rhaegars Freund und Gefährte gewesen war. Doch die Männer und Frauen vom Griffins Roost betrachteten ihn dennoch wie einen Fremden.
»Manche von euch kennen mich noch«, sagte er zu ihnen. »Die anderen werden mich kennenlernen. Ich bin euer rechtmäßiger Lord, der aus der Verbannung heimgekehrt ist. Meine Feinde haben euch erzählt, ich wäre tot. Diese Geschichten stimmen nicht, wie ihr selbst sehen könnt. Dient mir so treu, wie ihr meinem Vetter gedient habt, dann soll keinem von euch ein Leid geschehen.«
Er ließ alle einzeln vortreten, fragte jeden Mann nach seinem Namen und bat sie zu knien und ihm Treue zu schwören. Das war rasch erledigt. Die Soldaten aus der Kaserne, nur vier hatten den Überfall überlebt, der alte Feldwebel und drei Jungen, legten ihm ihre Schwerter zu Füßen. Niemand weigerte sich. Niemand starb. In dieser Nacht feierten die Sieger in der großen Halle mit Braten und frisch gefangenem Fisch, die mit edlen, roten Weinen aus dem Burgkeller hinuntergespült wurden. John Connington saß auf dem Greifensitz und teilte den hohen Tisch mit dem heimatlosen Harry Strickland,
dem schwarzen Ballack, Franklin Flowers und den drei jungen Greifen, die sie gefangen genommen hatten. Die Kinder standen von seinem Blut, und er hatte das Gefühl, er müsste sie kennenlernen, doch als der Bastard verkündete, »Mein Vater wird euch töten«, entschied er, dass er sie gut genug kannte, schickte sie zurück in ihre Zellen und entschuldigte sich. Haldorn Halbmaester war bei dem Festessen nicht zugegen gewesen. Lord John fand ihn im Turm des Maesters, wo er über einem Stapel Pergamente saß und um sich herum Karten ausgebreitet hatte. »Hofft ihr herauszufinden, wo der Rest der Kompanie steckt?« fragte ihn Connington.
»Ich wünschte, das könnte ich, Mylord.«
10.000 Mann waren von Volonteris aus in See gestochen, mit all ihren Waffen, Pferden und Elefanten. Nicht ganz die Hälfte war bislang in Westeros angekommen. Direkt an oder in der unmittelbaren Umgebung der angepeilten Landestelle, einem verlassenen Streifen Küste am Rande des Regenwaldes, Land, das John Connington gut kannte, weil es einst ihm gehört hatte. Noch vor ein paar Jahren hätte er eine Landung auf dem Cape Wrath nicht gewagt, denn die Sturmlords waren dem Hause Baratheon und König Robert treu ergeben. Doch der Tod von Robert und seinem Bruder Renly hatte alles geändert. Stannis war ein zu harter, kalter Mann, um innige Treue zu wecken, selbst wenn er nicht eine halbe Welt entfernt gewesen wäre, und die Sturmlande hatten wenig Grund, das Haus Lannister zu lieben. Und John Connington hatte auch hier den einen oder anderen Freund.
»Manche der älteren Lords werden sich noch an mich erinnern, und ihre Söhne werden die Geschichten gehört haben, und jeder von ihnen wird von Rhaegar gehört haben und von seinem jungen Sohn, dessen Kopf an einer kalten Steinwand zerschmettert wurde.«
Glücklicherweise hatte sein Schiff zu den ersten gehört, die das Ziel erreichten. Dann hatten sie nur noch ein Lager errichten und die Männer aufstellen müssen, so wie sie an Land kamen, um daraufhin rasch weiterzuziehen, ehe die kleinen Lords der Umgebung die Gefahr auch nur bemerkten. Und hier hatte die Goldene Kompanie ihren Wert bewiesen. Das Durcheinander, das jedes hastig aus Hofrittern und örtlichen Bauern zusammengestellte Heer aufgehalten hätte, blieb hier aus. Dies waren die Erben von Bitterstahl, und Disziplin hatten sie mit der Muttermilch aufgesogen.
»Morgen um diese Zeit sollten wir drei Burgen halten«, sagte er.
Die Streitmacht, die den Griffins Roost eingenommen hatte, war nur ein Viertel dessen, worüber sie verfügten. Sir Tristan Rivers hatte sich gleichzeitig mit ihnen zum Krähenhorst aufgemacht, dem Sitz des Hauses Morrigan, und Lais Gipfel nach Regenheim, der Feste der Wilds, und zwar beide mit einer vergleichbaren Anzahl Männer. Der Rest war im Lager geblieben, um die Landestelle und den Prinzen zu bewachen. Sie standen unter dem Befehl des volantischen Zahlmeisters der Kompanie Goris Edorion. Ihre Zahl würde weiterhin anwachsen, hofften sie, denn jeden Tag trafen weitere Schiffe ein.
»Wir haben immer noch zu wenig Pferde.«
»Und noch überhaupt keine Elefanten«,
erinnerte der Halbmaester ihn. Keine der großen Koggen, die die Elefanten transportierten, waren bislang aufgetaucht. Zuletzt hatten sie sie in Lys gesehen, ehe der Sturm die halbe Flotte verstreut hatte.
»Pferde können wir in Westeros auftreiben, Elefanten hingegen.
Brauchen uns nicht zu kümmern. Die großen Tiere würden ihnen in einer offenen Feldschlacht ohne Zweifel Vorteile verschaffen, aber es würde einige Zeit dauern, bis sie stark genug wären, um sich ihren Feinden offen zu stellen.
Habt ihr in diesen Pergamenten irgendetwas gefunden, das uns von Nutzen sein könnte?«
»Oh, viel. Und noch viel mehr, Mylord.«
Haldorn lächelte dünn.
»Die Lannisters machen sich schnell Feinde, aber es scheint ihnen schwer zu fallen, Freundschaften zu halten. Ihr Bündnis mit den Tyrells scheint in Auflösung begriffen zu sein, wenn ich dem glauben darf, was ich hier lese. Königin Cersei und Königin Margaery streiten sich um den kleinen König wie zwei Hündinnen um einen Hühnerknochen, und beide werden des Hochverrats und der Ausschweifung bezichtigt. Maes Tyrell hat seine Belagerung von Storm's End aufgegeben und ist zurück nach King's Landing marschiert, um seine Tochter zu retten, und er hat nur eine kleine Truppe zurückgelassen, um Stannis' Männer weiterhin in der Burg festzusetzen.
Connington setzte sich. Und weiter?
Im Norden stützen sich die Lannisters auf die Boltons, in den Flusslanden auf die Freys, zwei Häuser, die seit langem für ihre Untreue und ihre Grausamkeit berüchtigt sind. Lord Stannis Baratheon setzt seine Rebellion fort, und die Eisenmänner auf den Inseln haben ebenfalls einen König ernannt. Nirgendwo wird das Grüne Tal erwähnt, was mich schließen lässt, dass sich die Arryns aus all dem heraushalten.
Und Dorne? Das Grüne Tal lag in weiter Ferne. Dorne war nah.
Fürst Dorans jüngster Sohn wurde mit Myrcella Baratheon verlobt, was vermuten ließe, dass die Dornischen sich mit dem Hause Lannister zusammengetan haben. Doch sie haben ein Heer am Knochenweg und eines am Fürstenpass stehen, die dort nur warten.
Warten? Er runzelte die Stirn. Worauf? Ohne Daenerys und ihre Drachen war Dorne ihre größte und einzige Hoffnung.
Schreibt Sanspear. Doran Martell muss wissen, dass der Sohn seiner Schwester noch am Leben und heimgekehrt ist, um Anspruch auf den Thron seines Vaters zu erheben.
Wie ihr sagt, Milord.
Der Halbmaester schaute sich ein anderes Pergament an.
Wir hätten uns kaum einen besseren Zeitpunkt für unsere Landung aussuchen können. Wir sind geradezu umzingelt von potenziellen Freunden und Verbündeten.
Aber wir haben keine Drachen, sagte John Connington. Also müssen wir diesen Verbündeten etwas bieten, um sie für unsere Sache zu gewinnen.
Gold und Land sind der traditionelle Anreiz.
Ich wünschte, wir hätten sowohl das eine als auch das andere. Manchen wird das Versprechen auf Gold und Land vielleicht genügen. Doch Strickland und seine Männer werden die besten Felder und Burgen für sich beanspruchen, und zwar die, welche man ihren Vorfahren genommen hat, als sie ins Exil fliehen mussten. Nein.
Milord hat etwas Wertvolles anzubieten,
erklärte Haldorn Halbmeister.
Prinz Aegons Hand. Ein Heiratsbündnis, mit dem wir ein großes Haus auf unsere Seite ziehen könnten.
Eine Braut für unseren strahlenden Prinzen.
John Connington erinnerte sich noch zu gut an Prinz Rhaegars Hochzeit.
Elia war seiner nicht würdig. Sie war von Anfang an gebrechlich und kränklich, und durch die Geburten wurde sie nur noch schwächer.
Nach der Geburt von Prinzessin Rhaenys hatte sie ein halbes Jahr das Bett hüten müssen, und Prinz Aegons Geburt hätte sie beinahe das Leben gekostet. Sie werde keine weiteren Kinder gebären können, erklärten die Maester Prinz Rhaegar später. »Daenerys Targaryen kommt vielleicht doch eines Tages nach Hause«, erwiderte Connington. »Aegon muss frei bleiben, damit er sie heiraten kann.«
»Milord weiß das bestimmt am besten«, sagte Haldon. »In diesem Fall sollten wir überlegen, ob wir möglichen Freunden kleinere Belohnungen anzubieten haben.«
»Was würdet ihr vorschlagen?«
»Euch. Ihr seid ledig. Ein großer Lord, noch im besten Mannesalter, der keine Erben hat, abgesehen von den Vettern, die wir gerade enteignet haben. Dazu der Sprössling eines uralten Hauses mit einer hübschen, starken Burg und großen, fruchtbaren Ländereien, die ihm nach unserem Sieg ohne Zweifel von einem dankbaren König zurückgegeben und vielleicht sogar erweitert werden.« »Ihr habt euch einen Ruf als Krieger erworben, und als König Aegons Hand werdet ihr mit seiner Stimme sprechen und dieses Reich in seinem Namen regieren. Ich könnte mir vorstellen, dass viele ehrgeizige Lord erpicht darauf sein dürften, ihre Tochter mit einem solchen Mann zu vermählen. Vielleicht sogar der Fürst von Dorne.«
John Conningtons Antwort war ein langes, kaltes Starren. Es gab Augenblicke, in denen ihn der Halbmaester fast genauso zur Weißglut brachte wie der Zwerg. »Ich glaube nicht.«
»Der Tod kriecht meinen Arm hinauf. Niemand darf das hier erfahren, auch keine Gemahlin.«
Er stand auf. »Bereitet den Brief an Fürst Doran vor.«
»Wie Milord befiehlt.«
In dieser Nacht schlief John Connington in den Gemächern des Lords, in dem Bett, das einst seinem Vater gehört hatte, unter einem staubigen Baldachin aus rot-weißem Samt. Er erwachte im Morgengrauen von prasselndem Regen und dem zaghaften Klopfen eines Dieners, der furchtsam wissen wollte, wie der neue Lord sein Frühstück wünsche. »Gekochte Eier, geröstetes Brot und Bohnen, dazu ein Krug Wein, den schlechtesten Wein aus dem Keller.«
»Den schlechtesten, Milord?«
»Du hast mich gehört.« Als Essen und Wein gebracht worden waren, verriegelte er die Tür, leerte den Inhalt des Kruges in eine Schüssel und tauchte die Hand hinein. Essigumschläge und Essigbäder waren die Mittel, die Lady Lemore dem Zwerg verschrieben hatte, als sie fürchtete, er könne sich mit den Grauschuppen angesteckt haben. Aber wenn er jeden Morgen um einen Krug Essig bat, würde er sich verraten. Wein musste genügen. Allerdings sah er keinen Sinn darin, einen guten Tropfen zu verschwenden. Die Nägel an allen vier Fingern waren schwarz, aber noch nicht der Daumen. Am Mittelfinger hatte das Grau das zweite Glied bereits erreicht.
»Ich sollte sie abhacken«, dachte er. »Aber wie sollte ich vier fehlende Finger erklären?«
Seine Grauschuppen durften auf keinen Fall bekannt werden. So seltsam es auch klang, die Männer, die fröhlich mit ihm in die Schlacht ziehen und ihr Leben riskieren würden, um einen Gefährten zu retten, würden eben diesen Gefährten sofort im Stich lassen, wenn sie erführen, dass er unter den Grauschuppen litt.
»Ich hätte den verfluchten Zwerg ertrinken lassen sollen.«
Später am selben Tag, nachdem er sich angekleidet und die Handschuhe wieder angezogen hatte, inspizierte Connington die Burg und schickte eine Nachricht an den heimatlosen Harry Strickland und seine Hauptleute, um sie zum Kriegsrat zusammenzurufen. Zu neunt versammelten sie sich im Solar. Connington und Strickland, Haldorn Halbmeister, der schwarze Balak, Sir Franklin Flowers, Marlow Jane, Sir Brendel Brandt, Dick Kraut und Lymond Erbsen. Der Halbmeister hatte gute Neuigkeiten.
»Aus dem Lager kam eine Nachricht von Mark Mandragora. Die Volantener haben ihn an einem Strand abgesetzt, der sich als Teil von Estermont herausstellte, und zwar mit 500 Mann. Er hat Greenstone eingenommen.«
Estermont war eine Insel vor dem Cape Wrath und nie eines ihrer Ziele gewesen.
»Die verfluchten Volantener sind so erpicht darauf, uns loszuwerden, dass sie uns aussetzen, sobald sie nur ein Stück Land sehen«, beschwerte sich Franklin Flowers. »Ich wette, dass wir auch auf der Hälfte der verfluchten Stepstones Männer sitzen haben.«
»Und meine Elefanten«, sagte Harry Strickland traurig. Der heimatlose Harry vermisste seine Elefanten.
»Mandragora hat keine Bogenschützen«, sagte Lymond Erbsen. »Wissen wir, ob Greenstone Raben entsenden konnte, ehe es gefallen ist?«
»Das wäre zu vermuten«, sagte John Connington. »Aber welche Nachrichten sollen Sie schon verbreitet haben? Im besten Fall berichten Sie von irgendwelchen Plünderern, die aus dem Meer kommen.«
Vor der Abreise von Volonteris hatte er seinen Hauptleuten eingeschärft, während ihrer ersten Angriffe keine Banner zu zeigen, nicht Prinz Aegons dreiköpfigen Drachen, nicht seine eigenen Greifen und auch nicht die Schädel und die goldene Standarte der Kompanie. Sollten die Lannisters doch denken, Stannis Baratheon stecke dahinter, Piraten von den Stepstones oder Geächtete aus den Wäldern, wem immer sie gern die Schuld dafür zuschieben mochten. Je verwirrter und widersprüchlicher die Berichte waren, die in King's Landing eintrafen, desto besser. Je langsamer der eiserne Thron reagierte, desto mehr Zeit blieb ihnen, ihre Stärke zu vergrößern und Verbündete für ihre Sache zu gewinnen.
Auf Estament sollte es Schiffe geben. Schließlich ist es eine Insel. Haldon, schickt Mandragora eine Nachricht. Er soll seine Besatzung zurücklassen und den Rest seiner Männer aufs Cape Wrath bringen, zusammen mit allen Gefangenen von hoher Geburt.
Wie ihr befehlt, Milord. Wie es der Zufall will, verbinden Blutsbande das Haus Estament mit beiden Königen. Gute Geiseln.
Gute Lösegelder, sagte der heimatlose Harry fröhlich. Außerdem ist es an der Zeit, dass wir Prinz Aegon zu uns holen, verkündete Lord John. Hier hinter den Mauern des Griffith Roosters wird er sicherer sein als im Lager.
Ich schicke einen Reiter, antwortete Franklin Flowers. Doch dem Jungen wird der Gedanke, in Sicherheit zurückzubleiben, nicht gefallen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Er möchte lieber mittendrin sein.
Das wollten wir in seinem Alter alle, erinnerte sich Lord John.
»Ist es schon an der Zeit, seinen Banner zu hissen?« fragte Erbsen. »Noch nicht. Lassen wir King's Landing denken, hier sei nur ein verbannter Lord mit ein paar angeheuerten Schwertern nach Hause gekommen, um sein Geburtsrecht einzufordern. Das wäre eine alte, bekannte Geschichte, nicht mehr. Ich werde sogar König Tommen schreiben, genau das behaupten und um meine Begnadigung ersuchen, sowie Wiedereinsetzung in meine Länder und Titel erbitten. Damit hätten sie etwas, an dem sie eine Weile knabbern können. Und während sie zaudern, setzen wir uns im Geheimen mit möglichen Freunden in den Sturmlanden und in der Weite in Verbindung und mit Dorne. Das war der entscheidende Schritt. Kleinere Lords würden sich ihnen möglicherweise anschließen, um Schaden abzuwenden oder weil sie hofften, Gewinn aus der Sache schlagen zu können, doch nur der Fürst von Dorne hatte die Macht, sich dem Hause Lannister und seinen Verbündeten entgegenzustellen. »Vor allen anderen müssen wir Doran Martell auf unsere Seite ziehen.«
»Das ist sehr unwahrscheinlich«, wandte Strickland ein. »Der Dornische fürchtet sich doch vor seinem eigenen Schatten. Er ist nicht gerade das, was man wagemutig nennen würde.«
»Das würde ich von euch auch nicht behaupten.«
»Fürst Doran ist ein vorsichtiger Mann, das ist wohl wahr. Er wird sich uns nicht anschließen, solange er nicht davon überzeugt ist, dass wir den Sieg davontragen können. Um ihn zu überzeugen, müssen wir ihm unsere Stärke zeigen. Falls Gipfel und Strom erfolgreich sind, liegt der größte Teil des Cape Wrath in unserer Hand«, trug Strickland vor. »Vier Burgen in ebenso vielen Tagen, das ist ein prächtiger Auftakt. Aber bislang hat sich nur unsere halbe Streitmacht eingefunden. Wir müssen auf den Rest meiner Männer warten. Auch Pferde fehlen uns noch und natürlich die Elefanten. Wartet, sage ich. Sammeln wir unsere Kräfte und ziehen wir einige kleine Lords auf unsere Seite. Lassen wir Lyson Omar seine Spione ausschicken, damit wir mehr über unsere Feinde erfahren.«
Connington warf dem molligen Generalhauptmann einen kühlen Blick zu.
»Dieser Mann ist kein Blackheart, kein Bitterstahl, kein Maelis. Er würde lieber warten, bis alle sieben Höllen zugefroren sind, als sich noch einmal ein paar Blasen einzuhandeln.«
»Wir haben nicht die halbe Welt durchquert, um jetzt zu warten. Unsere beste Hoffnung besteht darin, hart und schnell zuzuschlagen, ehe King's Landing begriffen hat, wer wir sind. Ich habe vor, Storm's End einzunehmen. Das ist eine beinahe uneinnehmbare Festung und der letzte Stützpunkt von Stannis Baratheon im Süden. Wenn uns das gelingt, haben wir einerseits eine sichere Festung, in die wir uns im Notfall zurückziehen könnten, und andererseits beweisen wir unsere Stärke.«
Die Hauptleute der Goldenen Kompanie wechselten Blicke.
»Wenn Storm's End von Männern gehalten wird, die Stannis treu ergeben sind, nehmen wir es ihm ab, nicht den Lannisters«, warf Brendel Brandt ein. »Warum machen wir nicht mit ihm gemeinsame Sache gegen die Lannisters?«
»Stannis ist Roberts Bruder. Er stammt aus der gleichen Brut, die das Haus Targaryen gestürzt hat«, erinnerte ihn John Connington. »Darüber hinaus ist er tausende von Meilen entfernt, mitsamt der winzigen Streitmacht, die er möglicherweise noch befehligt. Das ganze Reich liegt zwischen ihm und uns. Es würde ein halbes Jahr dauern, ihn zu erreichen, und er hat uns wenig und noch viel weniger anzubieten.«
»Wenn Storm's End so unannehmbar ist,
Wie wollt ihr es dann erobern?« fragte Marlow.
»Durch List.«
Der heimatlose Harry Strickland war damit nicht einverstanden.
»Wir sollten abwarten.«
»Das werden wir.«
John Connington erhob sich.
10 Tage, nicht länger. So lange dauern die Vorbereitungen. Am Morgen des 11. Tages reiten wir nach Storm's End.«
Der Prinz traf 4 Tage später an der Spitze einer Kolonne aus 100 Pferden ein, hinter denen 3 Elefanten hertrampelten. Lady Lemore begleitete ihn. Sie trug wieder die weiße Robe einer Septa. Vor ihm ritt Sir Rolly Entenfeld, von dessen Schultern ein schneeweißer Mantel wallte.
»Ein guter und verlässlicher Mann«, dachte Connington, als er zuschaute, wie Ente abstieg. »Doch der Königsgarde nicht würdig.«
Er hatte sein Bestes versucht, dem Prinzen auszureden, Entenfeld den Mantel umzuhängen. Er hatte darauf hingewiesen, dass es besser wäre, mit der Besetzung der Königsgarde noch zu warten, um diese Ehre berühmteren Kriegern anzubieten, deren Name und Treue ihrer Sache Glanz verleihen würde, oder auch den jüngeren Söhnen großer Lords, deren Unterstützung sie im bevorstehenden Krieg brauchten, doch der Junge wollte nicht hören.
»Ente würde für mich sterben, wenn es sein müsste«, sagte er, »und das ist alles, was ich von meiner Königsgarde erwarte. Der Königsmörder war ein berühmter Krieger mit einem großen Namen und der Sohn eines großen Lords.«
»Wenigstens konnte ich ihn überzeugen, die anderen 6 Posten unbesetzt zu lassen. Sonst würden Ente inzwischen vielleicht schon 6 Küken hinterherwatscheln, jedes noch weniger geeignet als das vorangehende.«
»Geleitet seine Gnaden in mein Solar«, befahl er. »Sofort!«
Doch Prinz Aegon Targaryen war nicht annähernd so fügsam, wie der junge Greif es gewesen war. Es dauerte fast 1 Stunde, bis er schließlich begleitet von Ente im Solar auftauchte.
»Lord Connington«, sagte er, »eure Burg gefällt mir.«
»Das Land deines Vaters ist wunderschön«, hat er gesagt. »Sein Silberhaar wehte im Wind, und seine Augen waren ein tiefes Violett, dunkler als die dieses Jungen.«
»Mir auch, euer Gnaden, bitte nehmt Platz. Sir Rolly, wir brauchen euch da nicht mehr.« »Nein, ich möchte, dass Ente bleibt.«
Der Prinz setzte sich.
»Wir haben uns mit Strickland und Flowers unterhalten. Sie haben uns von dem Angriff auf Storm's End erzählt, den ihr plant.«
John Connington ließ sich seine Wut nicht anmerken.
»Und hat der heimatlose Harry versucht, euch zu überreden, den Angriff zu verschieben?«
»Das hat er in der Tat versucht«, erwiderte der Prinz.
»Aber darauf lasse ich mich nicht ein. Harry ist eine alte Jungfer, nicht wahr? Ihr habt vollkommen recht, Mylord. Ich möchte, dass dieser Angriff so bald wie möglich stattfindet, allerdings mit einer kleinen Änderung. Ich beabsichtige, ihn anzuführen.«